Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Marcel Malgo und wir wünschen Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir haben heute die Freude, dass mein Bruder Marcel wieder sprechen wird in Fortsetzung über Esra. Heute steht Esra 3, Vers 8 bis 13 im Mittelpunkt. Und wir wollen nun uns erheben und ich lese das Wort des Herrn aus 1. Korinther 3, ab Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerwerk und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeglicher aber sehe zu, wie er darauf baue. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen. Denn er wird durchs Feuer offenbar werden, und welcherlei eines jeglichen Werks sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Bis soweit das Wort des Herrn.
Ich Wir haben heute Morgen unser Thema und es ist ganz einfach die Fortsetzung von Esra 3. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor einigen Wochen haben wir aus Esra 3 die ersten Verse, nämlich 1 bis 7, durchgenommen. Wenn ihr mir erlaubt, dann will ich ganz kurz ein paar Sachen wiederholen, damit der Einstieg auch besser ist in diesen zweiten Teil von Esra 3. Folgende zwei wichtige Wahrheiten haben wir damals miteinander durchgenommen. Zum Ersten, wir sollen hier auf Erden uns als lebendige Steine aufbauen lassen zum geistlichen Hause, damit wir im Himmel einmal zu Säulen werden im himmlischen Tempel. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das haben wir alles belegt mit Bibelstellen. Die Frage ist nur, wie wird man hier auf Erden zu einem geistlichen Haus? Das heißt, zu einer Einheit, könnte man sagen. Ganz einfach, und das war der Merkpunkt damals in der Predigt, indem jeder von uns dazu beiträgt, dass in der weltweiten Gemeinde Jesu Christi endlich Esra 3, Vers 1 Wirklichkeit wird. Was steht da? Ich will es noch einmal lesen. Esra 3, Vers 1. Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann zu Jerusalem. Erinnert ihr euch? Einheit war da. Einheit wie ein Mann. Also, wie werden wir zu einem geistlichen Haus, zu einer Einheit, in dem jeder von uns dafür sorgt, dass, was ihn selbst betrifft, dass keine Zerrissenheit, keine Spaltung, kein Parteigeist mehr ist in der Gemeinde. Jeder soll also sein eigenes geistliches Leben prüfen vor dem Herrn und sich fragen, was kann ich noch besser machen, dass es anders wird in der Gemeinde Jesu, dass Einheit kommt. Wisst ihr, wie sehr wartet Jesus Christus darauf? Es ist ein großes Anliegen, die Einheit. Das haben wir damals auch gelesen. Dreimal hintereinander, sagt er im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, 21 bis 23, damit sie alle eins sind, ja? Damit sie alle eins seien. Also, die Einheit untereinander in der Gemeinde, das lässt die Gemeinde Jesu als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus werden. Doch kurz eine andere Frage. Wie aber kommt man zu dieser Einheit? Wie kommt man zu dieser Einheit? Indem wir kindlich vertrauen auf das hohepriesterliche Gebet des Herrn Jesu, wo er ja dafür bittet, dass wir alle eins werden. Ich will es ganz kurz lesen. Er sagt ja in Johannes 17, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir, damit sie vollkommen eins sind. Jetzt noch ganz kurz die zweite wichtige Wahrheit aus Esra 3, dem ersten Teil. Wir werden hier auf Erden zu einem geistlichen Haus, in dem wir, jeder von uns, vielleicht wieder ganz neu, den Altar aufbauen. Das heißt, uns dem Herrn Jesus Christus hingeben, uns ihm nahen, uns ihm wieder selbst geben, den Altar aufbauen. Das hat Israel damals getan. Esra 3, Vers 2, da heißt es, und sie bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte. Das war eine ganz große Tat damals unter Esra. Und nachdem sie das getan hatten, begannen sie mit dem Bau des Tempels. Also, das müssen wir wieder neu zur Kenntnis nehmen. Wie werden wir hier auf Erden zu einem wirklich geistlichen Hause, wie Petrus es sagt? Indem wir eine Einheit werden. Wie werden wir diese Einheit? Wie werden wir eins in Christus? Indem wir, jeder persönlich, den Altar wieder neu aufbaut. Jeder persönlich sich neu dem Herrn Jesus Christus hingibt. Wir werden nämlich im himmlischen Tempel nur insoweit zu Säulen werden, wie wir uns hier auf Erden immer wieder neu dem Herrn gegeben haben. So viel in aller Kürze zum ersten Teil von Esra 3. Ich musste das kurz wiederholen, damit wir den Einstieg haben jetzt in den zweiten Teil. Jetzt der zweite Teil. Wenn wir jetzt die Verse lesen, die lesen wir miteinander, die Verse 8 bis 13, dann sehen wir, dass Israel aufgrund dieser Einheit und Hingabe imstande war, am Hause Gottes zu arbeiten. So, jetzt wollen wir erst die Verse lesen, Esra 3, 8 bis 13. Das ist der zweite Teil dieses Kapitels. Esra 3, 8 bis 13. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Zerubabel, der Sohn Sealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern traten einmütig an, um die Arbeiter im Hause Gottes anzuleiten. Dazu die Söhne Henadads mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaph, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, so dass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, so dass man den Schall weithin hörte. Soweit jetzt das Wort Gottes, der zweite Teil von Esra 3. Meine lieben Freunde, wenn wir hier jetzt in Vers 8 über die Arbeit am Hause Gottes lesen, dann hat dieses Arbeiten für uns, für die Gemeinde, eine außerordentlich tiefe Bedeutung. Denn auch wir als Gemeinde Jesu Christi hier auf Erden sollen arbeiten. Jetzt rede ich nicht über irgendein Arbeiten als solches, sondern ich denke jetzt an ein ganz spezielles Arbeiten, nämlich über das Arbeiten an uns selbst. Das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich will versuchen, Ihnen das zu erklären. Israel arbeitete hier in Esra 3 am Hause Gottes. Am Hause Gottes, das haben wir gelesen, Vers 8. Im zweiten Monat nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes begannen sie zu arbeiten an diesem Hause Gottes. Ja, denkt einmal darüber nach, über das Haus Gottes. Peter hat vorhin schon gelesen. Was hat er gelesen? Ich war sehr froh über diesen Text. Er hat gelesen, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, dass ihr Gottes Tempel seid. Das heißt, auch wir als Gemeinde sind geistlich gesehen das Haus Gottes. Ich will hier einmal Petrus zitieren. 1. Petrus 4, Vers 17. Da sagt Petrus irgendwas, was jetzt nicht mit dem Thema zu tun hat, aber er redet über das Haus Gottes. 1. Petrus 4, Vers 17, da heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Er redet hier über das Haus Gottes. Und nun sagt er, wenn aber zuerst an uns, also mit anderen Worten, Petrus erklärt hier, dass wir, die Gemeinde, das neutestamentliche Haus Gottes sind. Übrigens, es gibt noch mehr Stellen, die das bestätigen im Neuen Testament, zum Beispiel der Hebräerbrief. Hebräer 10, Vers 21 spricht ganz allgemein über das neutestamentliche Haus Gottes. Hebräer 10, Vers 21, da heißt es, wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Und jetzt Hebräer 3, Vers 6, da wird gesagt, wer dieses Haus Gottes ist. Hebräer 3, Vers 6, den zweiten Teil, sein Haus sind wir. Vielleicht ist es nützlich, diesen Text, Hebräer 3, Vers 6, in der Albrecht-Übersetzung zu lesen. Es ist ganz klar, da heißt es, Christus dagegen ist treu als Sohn, der da gesetzt ist über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir. Also, ich hoffe, dass das klar ist. Damals unter Esra ging es um das Haus Gottes zu Jerusalem. Und sie bauten an dem Haus Gottes zu Jerusalem. Wir, die Gemeinde, hier auf Erden, wir sind das geistliche Haus Gottes. Und nun will ich Ihnen Folgendes sagen. Genauso wie Israel damals in Esra 3, Vers 8 am Hause Gottes arbeitete, müssen auch wir das neutestamentliche Volk Gottes am Hause Gottes arbeiten, in diesem Falle an uns selbst. Wir sind das Haus Gottes, das neutestamentliche Haus Gottes. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber es ist biblische Wahrheit. Biblische Wahrheit. Und wisst ihr, wir haben sehr gebeten, dass doch dieses Wort jedem klar wird und dass es aufgeht. Ich möchte es versuchen zu erklären. Ich lese jetzt Ihnen einen Text aus dem Philipperbrief 2, Vers 12. Philipper 2, Vers 12, da heißt es: Also meine Lieben, sagt Paulus, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Jetzt muss ich hier einige andere Übersetzungen zitieren, damit das klar wird. Ihr dürft nie vergessen, eine Übersetzung bleibt immer eine Übersetzung. Ja? Also wenn man Bibelstudium machen will, dann soll man viele Übersetzungen lesen. Schlachterübersetzung sagt hier, Philipper 2, Vers 12, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Die Zürcher Bibel sagt, mühet euch um euer Heil mit Furcht und Zittern. Jetzt gibt es ein neues jüdisches Neues Testament von einem David Stern und da steht es so, wirkt an eurer Erlösung mit Furcht und Zittern. Also, meine Brüder und Schwestern, es ist ganz klar, dass dieser Text nicht davon spricht, dass der Mensch mit viel Mühe und Einsatz und Schaffen seine Errettung bewirken kann. Das ist klar. Das kann der Mensch nicht. Vielmehr heißt es in Epheser 2, Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Also ich denke, das ist für jeden verständlich. Wenn es hier heißt, mühet euch um euer Heil mit Furcht und Zittern oder wirket an eurer Erlösung mit Furcht und Zittern, dann bedeutet das niemals, dass der Mensch mit viel Arbeit und Einsatz sich selbst erretten kann. Das ist klar. Ja, aber dann kommt die Frage jetzt, was ist dann die wirkliche Bedeutung dieses Textes? Was ist die wirkliche Bedeutung dieses Textes? Um das zu erklären, will ich Ihnen noch eine holländische Übersetzung vorlesen. Übrigens, drei holländische Übersetzungen sagen es so, wie ich es Ihnen jetzt zitiere. Also, Philipper 2, Vers 12, Luther, also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Die holländische Übersetzung sagt, bleibt überhaupt bewerke mit Fräse und Beifen. Das heißt, bleibt euer Heil oder bleibt eure Seligkeit bearbeiten mit Furcht und Zittern. Ich denke, das ist sehr verständlich, ja? Bleibt eure Seligkeit, das heißt euer Heil, bleibt eure Errettung, die ihr bereits habt, bearbeiten mit Furcht und Zittern. Ich denke, diese Übersetzung kommt ganz nahe wieder an die Schlachter und Zürcher, wo es heißt, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Oder mühet euch um euer Heil mit Furcht und Zittern. Ja, was bedeutet das? Es ist doch ganz klar. Und ich möchte es heute wieder einmal deutlich sagen, nämlich, dass unsere geschenkte Seligkeit, das Heil in Christus, dass das kein Ruhekissen ist. Absolut nicht. Im Gegenteil, dass du und ich, dass wir dieses geschenkte Heil täglich bearbeiten müssen. Wisst ihr, deshalb sagt Petrus auch, und das ist mir ganz neu geworden, Petrus sagt, 2. Petrus 1, Vers 10, darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht strauchen. Petrus sagt nicht so, ihr Lieben, bemüht euch, dass ihr jetzt endlich zu eurer Erwählung kommt, zu eurer Berufung kommt. Nein, er spricht zu solchen, die berufen sind, die erwählt sind, die gerettet sind. Aber jetzt sagt er, jetzt macht etwas mit dieser Errettung, mit dieser Berufung. Bearbeitet diese Berufung. Macht etwas damit. Wisst ihr, das ist nichts anderes als unser Heil, unsere Seligkeit bearbeiten. Ich will es das mit einem Bild erklären. Es ist doch wie mit der Geburt eines Kindes, ja? Was sagt die Bibel über ein Kind? Psalm 127, Vers 3, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, ja? Und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Also, wir können Kinder nicht machen oder produzieren, wie die Welt das sagt. Nein, Gott gibt Kinder oder er gibt sie nicht. Das ist klar, ja? Jetzt, wenn wir Kinder bekommen, ja, und wir haben 5 bekommen, ja, wenn wir Kinder bekommen, dann müssen wir doch vom ersten Tag an ihnen arbeiten, uns um sie bemühen, damit sie auch wachsen, gedeihen. Das ist doch klar. Natürlich, die Kinder sind ein Geschenk, eine Gabe vom Himmel. Niemand kann Kinder machen. Gott schenkt das Kind. Aber wenn das Kind gekommen ist, dann musst du, die Mutter und der Vater, mit viel Einsatz an diesem Geschenk arbeiten. Also das ist sonnenklar. Und ich denke, so, genau so ist es im geistlichen Leben des Menschen, des Gläubigen. Gott hat dir was geschenkt? Die Kindschaft, die Wiedergeburt, das neue Leben in Jesus Christus. Jetzt aber musst du beginnen, an diesem neuen Leben zu arbeiten, damit du als geistlicher Mensch wächst und gedeihst. Ich denke, dass wir in der Predigt diesen Punkt vernachlässigen. Wir sagen immer, ach ja, gerettet, erlöst in Jesus Christus, alles in Ordnung, bis selig. Aber meine Brüder und Schwestern, der Text, den Peter gelesen hat, wir haben uns nicht abgesprochen. Der Text spricht doch so deutlich auch von Werken, von etwas, was der Herr einmal sehen will. Wir können hier doch nicht einfach leben und sagen, jawohl, ich habe jetzt die Wiedergeburt bekommen und damit basta. Nein, das Geschenk hat Gott gegeben. Aber wir sollen anfangen, dieses unser Heil mit Furcht und Zittern zu bearbeiten. Die Bibel sagt es so. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. 1. Petrus 2, Vers 2. Also, wir sollen, was das Heil angeht, ja, darin zunehmen. Und das geschieht nicht einfach von selbst. Ich habe mal ein Bild gesehen von diesem sogenannten Schlaraffenland, was es nicht gibt, ja. Da liegen sie unter den Bäumen und die gebratenen Enten fliegen in den Mund und so weiter. Wisst ihr, geistlich gesehen meinen manche, dass es auch so ist. Tja, ich bin ja jetzt errettet. Ich bin ja jetzt erlöst. Der Herr wird schon sorgen, dass ich jetzt wachse im Glauben, dass ich ihm näher komme. Nein! Gott hat das Geschenk gegeben, die Wiedergeburt, das neue Leben. Und jetzt erwartet er von dir und von mir, dass wir mit diesem neuen Leben, mit dieser Wiedergeburt, mit diesem Geschenk etwas tun. Deshalb bearbeitet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Und wisst ihr, was ich soeben gelesen habe? Seid begierig nach der vernünftigen Milch. Ja, wenn das so geschrieben steht, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, dann zeugt das doch von einer Willensentscheidung, mehr dieser Milch teilhaftig zu werden. Das heißt, mehr erfüllt zu werden mit Jesus Christus. Und wisst ihr, eine Willensentscheidung, das ist etwas, wo man sich aufraffen muss, etwas tun muss. Klar, die Milch, das Heil ist da, ja? Das hat Gott gegeben. Aber die Arbeit, der Einsatz besteht eben darin, dass du dich täglich ausstreckst, mehr davon zu empfangen, um zu wachsen und zu gedeihen, damit dein geistliches Leben endlich wachsen kann und verändert wird. Wisst ihr, ich will euch das jetzt Punkt für Punkt zeigen, dass das so ist. Petrus, wir haben übrigens heute vieles von Petrus, er hat uns wunderbare Wahrheiten gegeben durch den Heiligen Geist. Petrus spricht über diese Milch, das heißt über dieses Heil, was wir in Christus bekommen haben. Er sagt es so, 2. Petrus 1, 3 und 4. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Geschenkt, ja. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Also, das ist das Geschenk von Gott bekommen. Jetzt, wie sollen wir umgehen mit diesem Geschenk, mit diesem geschenkten Heil? Petrus erklärt es uns. Gerade in den nächsten Versen, also das gehört alles zusammen, was ich euch jetzt lese. Also, in Vers 3 und 4 sagt er, ihr habt alles geschenkt bekommen. Ihr habt das Heil. Ihr habt alles, was ihr nötig habt. Aber jetzt, 2. Petrus 1, 5 bis 7, sagt er Folgendes. So wendet alle Mühe daran, allen Fleiß, und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Hört ihr? Hört ihr? Ja, ja, das Heil ist dir gegeben. Die Wiedergeburt hast du bekommen als Geschenk. Aber nun sollen wir mit aller Mühe, sagt Petrus, sollen wir alle Mühe daran verwenden, aus unserem Leben, diesem neuen Leben, aufgrund dieses geschenkten Heiles, etwas zu machen? Habt ihr die Steigerung bemerkt? Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Nun aber wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und Erkenntnis und Mäßigkeit und Geduld und Frömmigkeit und brüderliche Liebe und Liebe zu allen Menschen. Also, ja, vielleicht sind wir stecken geblieben. Vielleicht bist du noch immer bei deiner Bekehrung. Ja, ja, Gott hat dir das gegeben, aber jetzt geht es weiter. Stellt euch vor, wenn ein kleines Kind klein bliebe. Nein, ein Kind wächst doch nach Maße, wie man ihm auch die Milch gibt. Und wisst ihr, das ist Arbeiten an dir selbst, an uns selber. Und schaut, wenn jetzt jedes Kind Gottes auf diese Art an sich selber arbeitet, dann arbeiten wir gesamthaft gesehen als Gemeinde Jesu am Hause Gottes. Ja, wie damals unter Israel. Israel baute am Hause Gottes. So soll die Gemeinde Jesu auch an dem neutestamentlichen Hause Gottes arbeiten. Ich frage uns heute Morgen, ob wir nicht ganz neu beginnen wollen, am Hause Gottes, am Hause Gottes des neuen Bundes zu arbeiten, indem jeder persönlich beginnt, an sich selber zu arbeiten. Hat der Herr nicht das Recht, das zu erwarten? Hat er uns nicht mit seinem Blut erkauft und bezahlt? Und hat er deshalb nicht das Recht, dass wir endlich, so wie der Epheserbrief es sagt, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi wachsen? Dazu hat er doch das Recht. Warum ist das so wichtig? Auch das erklärt Petrus uns noch, und zwar in den gleichen Versen, ja, nachdem er uns diese so notwendige Steigerung im Glaubensleben dargelegt hat, erklärt er auch, weshalb das so wichtig ist. Er sagt nämlich, 2. Petrus 1, Vers 8, denn wenn diese Dinge, eben all diese Tugenden, die ich euch vorhin vorgelesen habe, wenn diese Dinge bei euch nicht vorhanden sind und wachsen, dann lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi träge und fruchtleer sein. Ich habe es genau umgekehrt jetzt gelesen. Negativ. Er sagt es positiv. Denn wenn all diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, dann lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi nicht träge noch fruchtleer sein. Du willst doch Jesus Christus besser lernen kennen? Du willst doch Frucht für die Ewigkeit bringen? Dann arbeite an dir selber. Beginn das zu tun, was Petrus sagt. Wenn du es nicht tust, dann stehst du laut Petrus in einer großen Gefahr. Er erklärt nämlich noch in Vers 9 von seinem zweiten Brief, erstes Kapitel, wer dies aber nicht hat, das heißt, wer dieses Arbeiten an sich selber nicht kennt, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Meine Brüder und Schwestern, ich denke, dass Jesus Christus darauf wartet, dass du und ich endlich in diesem Sinne beginnen, an uns selbst zu arbeiten. Denn schlussendlich ist es das, was uns näher zu Christus bringt. Epheser 4, Vers 15 sagt ganz deutlich, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wachsen zu dem hin, der das Haupt ist. Wirst du nicht ganz neu beginnen, an dich selber zu arbeiten? Ich komme jetzt an einen Punkt, den wir bereits im ersten Teil von Esra 3 ausführlich behandelt haben und den ich in der Einleitung auch kurz genannt habe, nämlich Einheit. Warum rede ich jetzt wieder über Einheit? Weil in diesem zweiten Teil, ich habe es Ihnen gelesen, nochmal sehr deutlich über Einheit geredet wird. Esra 3, Vers 9, ich lese es noch einmal. Da heißt es, und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten, dazu die Söhne Henadads mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Es ist ganz klar, dass die Israeliten damals die ganze Arbeit am Hause Gottes glatt vergessen hätten können, wenn nicht diese Einheit da gewesen wäre. Die Voraussetzung zu dieser Arbeit am Hause Gottes war nichts anderes als diese Einheit. Und zwar so, wie sie beschrieben wird, auch in Esra 3, Vers 1, was ich schon einige Male gelesen habe, wo es heißt, als der siebte Monat herbeikam und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann zu Jerusalem. Wisst ihr, deshalb konnte Israel damals einmütig an die Arbeit gehen. Und ich muss Ihnen was sagen, was mich bedrückt. Ich denke, dass es viele einzelne Kinder Gottes gibt, die schon lange mit großem Einsatz an sich selber arbeiten. Also das, was wir durchgenommen haben. Aber weil weltweit in der Gemeinde keine Einheit da ist, ändert rein äußerlich gesehen am neutestamentlichen Hause Gottes so wenig. Man könnte diesen Zustand mit dem Turmbau zu Babel vergleichen, nachdem die Sprachverwirrung ausgebrochen war. Ich denke, dass nachdem das geschehen war, die Sprachverwirrung, dass da noch viele waren, die mit vollem Einsatz versuchten, weiterzuarbeiten, weiterzubauen, ja? Aber weil keine Einheit mehr da war, die verstanden sich ja nicht mehr, weil keine Einheit mehr da war, war beim Bau selbst kein Fortschritt mehr zu sehen, ja? Wir haben heute viele Kinder Gottes, ich glaube das, treue Kinder Gottes, die willig täglich ihr Kreuz auf sich nehmen und den Herrn folgen und in diesem Sinne an sich selbst arbeiten. Aber weil andererseits keine echte Einheit da ist in der Gemeinde, sind so wenig positive Änderungen zu sehen am neutestamentlichen Hause Gottes. Meine Brüder und Schwestern, damals unter Esra, da war der Fortschritt des Baues mit den Augen zu sehen. Die sind wie ein Mann begonnen. Die haben in der Einheit gearbeitet und man hat gesehen, da entsteht etwas. Zum Beispiel Vers 10 von Esra 3, ich habe es bereits gelesen, ich lese es noch einmal. Da heißt es, und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Warum konnten die Priester und Leviten beginnen, den Herrn zu loben und zu preisen? Weil der Fortschritt beim Bau des Hauses Gottes sichtbar war. Sichtbar, da entstand etwas. Oder denkt an Vers 11 von Esra 3, den zweiten Teil von Vers 11. Da heißt es, und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Sie sahen, wie der Bau voranging, sonst hätten sie nicht jauchzen können. Und wir heute als Gemeinde Jesu, leider, leider, und das ist nicht destruktiv, das ist Tatsache, leider sind zu wenig positive Änderungen am Hause Gottes, das heißt am neutestamentlichen Hause Gottes sichtbar. Warum? Weil keine Einheit da ist. Keine Einheit da ist. Ich möchte nochmals betonen, was ich bereits beim Durchnehmen von Esra 3 gesagt habe. Wir wollen uns doch ganz fest auf das hohe priesterliche Gebet Jesu verlassen, worin er ja um Einheit bittet für die Gemeinde. Sonst könnte man depressiv werden und sich fragen, Mensch, wie kann dann die Gemeinde entrückt werden, wenn man das sieht, das zerstrittene, das gespaltene Wesen. Und wisst ihr, wir haben allen Grund, und das ist eine gute Botschaft, uns auf das hohe priesterliche Gebet zu verlassen. Wisst ihr warum? Weil der Herr da nicht nur um Einheit bittet, sondern weil er selbst in Person die Garantie darstellt, dass Einheit in der Gemeinde möglich ist, auch wenn jetzt alles so anders aussieht. Oder anders gesagt, Jesus Christus in Person ist die Erhörung seines eigenen Gebetes, weil er die Einheit verkörpert. Und zwar eine siebenfache Einheit. Wie müssen wir das verstehen? Ich will das kurz erklären. Epheser 4, Vers 3, da ermahnt uns Paulus zuerst einmal, die Einheit zu wahren. Epheser 4, Vers 3, und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und jetzt redet er über die siebenfache Einheit in den Versen 4 bis 6. Da heißt es, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Also siebenfache Einheit, ihr könnt es zählen. Nun will ich euch zeigen, dass diese siebenfache Einheit tatsächlich in Jesus Christus enthalten ist. Erstens, ein Leib, sagt Paulus. Ja, in und durch Jesus Christus sind wir doch ein Leib. Römer 12, Vers 4 bis 5. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele doch ein Leib in Christus. Also das ist in Christus enthalten. Das Zweite, Paulus redet über ein Geist, ja, ein Zeichen der Einheit. Durch Christus kommen wir zu diesem einen Geist, Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Das dritte Zeichen der Einheit, das Paulus nennt, zu einer Hoffnung. Christus selbst ist die Hoffnung. Kolosser 1, 27, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Viertes Zeichen der Einheit, was Paulus nennt. Ein Herr. Jesus Christus selbst ist dieser Herr. 1. Korinther 8, Vers 6. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm und einen Herrn. Nämlich Jesus Christus. Fünfte Bild der Einheit, das Paulus uns gibt. Ein Glaube. Ist ganz klar. Es gibt nur der alleinige Glaube an Jesus Christus. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Sie sprachen Glaube an den Herrn Jesus. So wirst du und dein Haus selig. Sechstes Bild der Einheit, was Paulus uns gibt. Eine Taufe. Da wird geredet über die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte 2, 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Und dann noch das letzte, siebte Bild von Einheit, das Paulus hier in Epheser 4 gibt. Das ist ein Gott. Jawohl, es gibt nur einen Gott. Und nur durch einen Mittel, nämlich Jesus Christus, kommen wir zu diesem Gott. 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Also, meine Brüder und Schwestern, in und durch Jesus Christus ist uns diese herrliche siebenfache Einheit gegeben. Und wisst ihr, es handelt sich hier nicht nur um eine vollkommene Einheit, weil der vollkommene Sohn Gottes sie in sich trägt, sondern auch, weil es sich hier um eine siebenfache Einheit handelt. Die Zahl sieben ist in der Bibel immer die Zahl der Vollkommenheit. Oder das Bild eines durch Gott gegebenen Höhepunktes oder ein durch Gott gegebenes Ganzes. Denkt zum Beispiel an den siebten Tag der Schöpfungsgeschichte oder an das siebte Jahr unter dem Gesetz, das Sabbatjahr. Denkt an 1. Mose 4, Vers 15, wo über die siebenfache Vergeltung geredet wird oder an die siebenfache Vergebung in Lukas 17, Vers 4. Sieben ist also eine Vollzahl in der Bibel. Und deshalb ist diese siebenfache Einheit eine vollkommene Einheit. Und sie ist uns in und durch Jesus Christus gegeben. Mit anderen Worten, von Gottes Seite aus ist alles da. Gott hat die Einheit geschaffen in Christus. Was müssen wir dann noch tun? Ja, nichts anderes, als dass wir mit Jesus Christus völlig eins werden. Dass wir ihm vollkommen angehören. Dass wir in eine lebendige, fortwährende Gemeinschaft treten mit ihm. Ich bin überzeugt, dass wenn alle Gläubige das vorbehaltlos täten, dann müsste Einheit da sein. Es müsste Einheit da sein. Sie ist in Christus verborgen. Welche Kraft würde von der Gemeinde Jesu ausgehen? Welche enormen Veränderungen würden sichtbar? Ich glaube, dass dann das neutestamentliche Haus Gottes, das dann sichtbar würde, wie es sich zusehends ändert, schöner wird, besser wird. Meine Brüder und Schwestern, ich frage uns alle, wollen wir nicht ganz neu beginnen, Jesus Christus allen Raum in unserem Leben zu geben? Damit diese vollkommene, siebenfache Einheit in der Gemeinde Jesu durch uns gefördert wird, denke, das ist eine wichtige Frage und sie verdient eine Antwort. Denn nochmals, ich glaube, es gibt viele Kinder Gottes, die wirklich von ganzem Herzen an sich arbeiten, so wie wir das durchgenommen haben, die danach trachten, Jesus zu folgen, ja? Die täglich ihr Kreuz auf sich nehmen und Jesus folgen. Aber gesamthaft gesehen ändert so wenig am Hause Gottes, am neutestamentlichen Hause Gottes, weil keine Einheit da ist. Aber damals unter Esra, wie ein Mann sind sie gekommen, einmütig begannen sie zu bauen. Und es war ganz klar, da war etwas am Entstehen. Schenke der Herr das vor, dass er kommt, dass das auch mit dem neutestamentlichen Hause geschieht. Nun möchte ich gerne mit Ihnen noch Vers 12 und Vers 13 noch einmal lesen von Esra 3. Ganz wichtiges Wort. Da steht Folgendes geschrieben. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, so dass das Geschrei laut erscholl, und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, so dass man den Schall weithin hörte. Also, wenn Sie mich fragen, haben wir hier ganz deutlich zwei Gruppen von Menschen. Und wir wollen jetzt ganz gut aufpassen, denn jeder von uns gehört zu einer Gruppe. Wir finden hier zwei Gruppen von Menschen. Zum Ersten die Gruppe, die zufrieden war mit der Situation, wie sie jetzt war. Das heißt, was ihre Augen sahen, das war für sie genug. Und deshalb akzeptierten sie es vollumfänglich und freuten sich darüber und jauchzten und jubelten und lachten. Das ist die eine Gruppe, ja? Jetzt die andere Gruppe. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört, den Text, den ich gelesen habe. Die andere Gruppe, die hat sich natürlich auch gefreut. Aber sie jubelte nicht. Sie weinte. Warum? Wir haben es gelesen, weil diese Gruppe Besseres gekannt hatte. Besseres gewohnt waren. Das heißt, die Grundlegung damals des Tempels konnte nicht mithalten mit dem alten, herrlichen Tempel Salomos, den diese alten Betagten noch als Bild in sich hatten. Und deshalb jubelten sie nicht, sondern weinten. Ihr könnt übrigens hier Haggai 2, Vers 3 und 4 noch lesen als Parallelstelle, wo das genau gesagt wird, wo Gott sogar selber sagt, dass das so ist. Also die eine Gruppe zufrieden, ja, wunderbar, sie jubelten, sie waren froh. Die andere Gruppe waren auch froh, aber sie weinten, weil sie wussten, es war besser früher. Ja? Gott ist noch größer. Der erste Tempel Gottes war herrlicher. Wisst ihr, ich denke, hier haben wir ein treffendes Bild für unsere Zeit. Es gibt heute massenhaft Christen, ich sage es, massenhaft, die durchaus zufrieden sind mit der Situation, wie sie jetzt ist, heute. Das neutestamentliche Haus Gottes braucht ihrer Meinung nach keine Verbesserung. Es ist ihnen absolut recht, wie es im Moment läuft. Und sie haben gar kein Verlangen nach irgendwelcher Veränderung oder Verbesserung. Wenn man mit ihnen redet, um sie darauf hinzuweisen, dass leider Missstände sind in der Gemeinde, das heißt am Hause Gottes, dann schütteln sie verwundert den Kopf und geben zu erkennen, dass sie keine Missstände sehen. Und mit der größten Unschuldsmiene werden sie dann verkünden, dass es nach ihrer Meinung noch nie so gut war in der Gemeinde Jesu wie heute. Leider gleichen sie damit den fünf törichten Jungfrauen, die sich in absoluter Sicherheit wähnten und dabei ihre eigene geistliche Armut nicht erkannten. Wisst ihr, was merkwürdig ist und bezeichnend? Dass es gerade diese Gläubige sind, das ist wahr, was ich Ihnen jetzt sage, dass es gerade diese Gläubige sind, die die baldige Entrückung der Gemeinde nicht ernst nehmen. Sie glauben daran, natürlich, aber erst in 100 Jahren, aber nicht jetzt, nicht vielleicht morgen. Man kann diese Menschen zwar nicht, ich will es benachdrucken, nicht mit den Spöttern vergleichen, von denen Petrus in 2. Petrus 3, Vers 4 spricht, aber ich denke, der Ausbruch jener Spötter könnten auch sie gesagt haben. Dieser Spötter sagte nämlich damals Folgendes: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Also das ist die eine Gruppe, ja. Es ist recht, wie es jetzt ist. Jetzt haben wir aber noch die andere Gruppe von Menschen. Das sind diejenigen, die sich auch durchaus freuen, dass Jesus Christus hier auf Erden eine Gemeinde hat. Ich sage ja nicht, dass sie sich nicht freuen. Doch, die freuen sich auch, dass Jesus hier eine Gemeinde auf Erden hat. Aber gleichzeitig erkennen sie mit Leid im Herzen den Zustand der Gemeinde Jesu. Und es ist ihnen völlig klar, dass am Hause Gottes noch viel gearbeitet werden müsste. Und wisst ihr, das Bild nehme ich aus diesen zwei Versen, 12 und 13, Esra 3. Die einen haben sich gefreut, wunderbar, der Tempel ist wieder da, das Fundament ist da und haben gejubelt. Die anderen, die genau wussten, dass der salomonische Tempel weit herrlicher gewesen ist, die weinten, weil sie wussten, Gott ist größer, Gottes Herrlichkeit ist noch viel größer, sie war größer. Und das haben wir heute in der Gemeinde Jesu. Diese zwei Gruppen, die einen sind zufrieden, ach, es ist gut, wie es läuft. Jesus kommt noch lange nicht und Änderungen sind nicht erwünscht. Und sie jubeln allen zu, was ihnen geboten wird. Aber die andere Gruppe, die freut sich, ja, dass Jesus eine Gemeinde hat. Aber mit Leid erkennen sie, wir sind noch lange nicht so, wie wir sein sollten. Es muss noch vieles gebaut werden am Hause Gottes. Und die Frage ist heute Morgen, zu welcher Gruppe du gehörst und ich. Wisst ihr, ihr könnt jetzt sagen, Mensch, ist der Mann pessimistisch. Nein, die Schrift sagt es, Paulus, schon vor fast 2000 Jahren hat er genau das Gleiche gesagt. Wisst ihr, was Paulus sagt über die Gemeinde? 2. Korinther 11, 2 und 3. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Aber ich fürchte, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Mit anderen Worten, Paulus war sich damals schon bewusst, es muss noch viel gebaut werden am Hause Gottes. Wisst ihr, Gläubige, die so denken, die das sehen, das sind eben nicht diejenigen, die jubeln, die allem zujubeln, sondern die eher weinen. Weinen. Die Frage ist, weinst du oder jubelst du? Vielleicht sagt der eine, Mensch, das ist doch Schwarzmalerei. Ich sage dir, es ist keine Schwarzmalerei, denn Jesus Christus kommt bald. Und weißt du, wie er dich antreffen will? Weißt du, wie er dich antreffen will? Lukas 12, 37. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wachend findet. Was bedeutet das? Wisst ihr, die wachenden Knechte und Mägde sind eben diejenigen, die, wenn es um den Zustand des Hauses Gottes geht, nicht jubeln, sondern weinen, weil sie sich vom Ernst der Lage bewusst sind, weil sie genau wissen, so wie es jetzt ist, können wir nicht vor dem Herrn bestehen. Und diejenigen dagegen, die heute allem zujubeln, was im christlichen Lager geboten wird, und ich muss Ihnen sagen, es wird entsetzlich viel geboten. Also was man alles schon unter christlichem Deckmantel haben kann, das ist kaum zu glauben. Diejenigen, und vielleicht sitzen hier solche, die dem allen zujubeln, ach wunderbar, Halleluja, ich freue mich, ich sage dir, diejenigen sind schlafende Christen. Jesus sagt, selig die, wenn ich komme, die dann wachend sind. Mein Freund, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu den Jubelnden oder zu den Weinenden? Freust du dich über das, was da ist und brauchst du nicht mehr? Oder freust du dich wohl über die Tatsache, dass Jesus eine Gemeinde hat, aber gleichzeitig bist du durchdrungen von der tiefen Wahrheit? Herr, wir müssen umkehren. Wir müssen näher zu dir hinkommen. Das ist die Frage an uns heute Morgen ganz persönlich. Zu welcher Gruppe gehörst du? Wisst ihr, ich glaube, wir alle müssen miteinander noch sehr viel arbeiten am Hause Gottes. Denn Jesus Christus kommt sehr bald. Ich hoffe, dass wir alle dem Herrn Jesus, jeder für sich im Herzen, eine Antwort gibt. Und dass wir mitmachen mit der Arbeit am Hause Gottes. Das heißt, in erster Linie an dich selbst. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dich so bitten, dass du dieses Wort in uns lebendig machst, dass du es klar machen möchtest. Und Herr Jesus, dass viele da sind, die in ihrem Herzen jetzt die Entscheidung treffen oder schon getroffen haben. Bitte, Herr, gehe du durch die Reihen, rühre an, wo dies notwendig ist. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir alle nach Hause gehen, mit dem Bewusstsein, dass die Lage wirklich ernst ist heute in der Gemeinde Jesu und dass wir gar nicht zu jubeln haben. Ja, dass wir uns freuen dürfen, Herr, dass du eine Gemeinde hast, aber Herr Jesus, dass wir die Verantwortung mit nach Hause nehmen, nämlich das Wissen, wir müssen mehr in die Heiligung, wir müssen näher zu Jesus hin, wir müssen mehr die Welt verlassen und Christus ähnlicher werden. O Herr, beginn doch hier in der Zionshalle mit dieser Erweckung. Bitte, Herr Jesus. Und wir wollen doch alle ganz neu uns ausstrecken nach dir, Herr Jesus, der du ja die Einheit verkörperst. O Herr, lass es so sein, dass wir neu erfüllt werden mit dir. Ich danke dir, Herr Jesus Christus. Amen.
In der Predigtreihe über das Buch Esra hörten Sie heute von Marcel Malgo die vierte Folge. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!